Ich habe das Gefühl, dass in meiner Generation und noch viel mehr in der Generation unter mir es, wie soll ich sagen, eine wirkliche große Kraft gibt, mit gewissen Dingen, die wir vererbt bekommen haben, anders umzugehen. Also mit transgenerationellen Traumata zum Beispiel zu brechen und ein neues Miteinander zu versuchen oder auch mit der Klimakrise nochmal neu umzugehen und zu sagen, so hey, wir stehen jetzt hier wirklich an einem Wendepunkt und wir müssen uns unsere Koordinaten neu aufstellen und wir müssen ein neues Denken hervorbringen, das nicht immer nur geprägt ist von Alternativlosigkeit, sondern von neuen Utopien und von neuen Gedanken.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Jana Merkel, ich bin die Dramaturgin der Neuproduktion von Shakespeares Hamlet, der am 14. Jänner hier im Großen Haus Premiere feiern wird. Um diese Inszenierung wird es auch in dieser Folge gehen. Mit mir hier sind die beiden Regisseurinnen dieser Produktion, Amelie Niermeyer und Jana Wetten. Amelie Niermeyer begrüße ich als erstes. Herzlich
Hallo,
willkommen.
Ich bin Amelie.
Also das ist schon mal die eine Stimme, mit der Sie heute im Podcast zu tun haben werden. Die andere ist die von Jana Wetten. Herzlich willkommen, Jana.
Hallo, ich bin Jana.
Also mit dieser ersten Besonderheit starten wir jetzt heute auch gleich in das Gespräch. Kollektives Arbeiten und Co-Regie ist ja in der freien Szene langsam immer verbreiteter. Im institutionellen Theater ist das eher eine Besonderheit. Die Frage an euch beide zum Einstieg: Wie seid ihr dazu gekommen, diese Inszenierung als Team zu machen und was sind bisher im Probenprozess und in der Vorbereitung eure Erfahrungen damit?
Also für mich ist es das erste Mal, dass ich so etwas ausprobiere. Jana hat da schon mehr Erfahrung. Es war auch ursprünglich gar nicht so geplant, sondern ich hatte die Inszenierung vorbereitet schon und war schon über 2 Jahre im Gespräch mit dem Landestheater über den Hamlet. Und dann vor 3 Monaten etwa kam ich dann irgendwann mal auf die Idee, dass ich dachte, es ist ja auch eine Kooperation vom Mozarteum und dem Innsbrucker Theater. Und ich merkte, dass einfach viele Fragen ich gerne auch teilen würde oder auch mal austauschen. Ich mich würde über bestimmte Fragestellungen in dem Stück. Außerdem gibt es verschiedene Ebenen in dem Stück, die eine eher choreografisch, die andere vielleicht eher eine inhaltliche Fragen der Figuren. Und ich merkte, ich hatte richtig Bedürfnis, das mal einfach mal auszuprobieren, wie Co-Regie laufen könnte. Und habe dann einfach Jana angerufen und gefragt, ob sie nicht mit mir gemeinsam das machen möchte.
Und ich hatte Zeit und ich hatte Lust, vor allem mit Amelie zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns ja schon sehr lang, eben aus meiner Studienzeit und auch noch davor, aus meiner Zeit in Düsseldorf, als ich als Regieassistentin dort gearbeitet habe. Und ich hatte total Lust auf den Stoff Hamlet und auch meine, ich sag mal, Expertise in Sachen choreografisches Arbeiten da mit einzubringen.
Und du, Jan, hast ja schon häufiger in Teamkonstellationen auch gearbeitet, kollektiv, konntest da einige Erfahrungen mitbringen. Was sind denn so ja aus diesem Erfahrungsschatz für dich die Vorteile von so einer gemeinschaftlichen Arbeit?
Ich bin ja der Meinung, dass 2 Gehirne besser denken können als ein Gehirn und dass oft das klassische Regieführen, so wie ich es auch gewohnt bin, eine eher einsame Angelegenheit ist, in der man dann über konzeptionelle Fragen zwar ein Team hat, mit dem man darüber nachdenken kann, aber im Endeffekt die einzige Person ist, die dann die Verantwortung am Schluss trägt und die Entscheidungen trifft. Und das macht einen gewissen Druck, der manchmal auch unangenehm ist. Und im Team hat man immer Partnerinnen, mit denen man sich austauschen kann und auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Und das hilft meistens zu einem besseren Ergebnis. Es bedeutet auch deutlich mehr Sprechen miteinander, aber es öffnet die Fantasie und die Welt nochmal in unterschiedliche Richtungen. Und das finde ich extrem bereichernd.
Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch über die Inszenierung und die Konzeption einsteigen, noch ein paar Hintergründe. Das Stück wurde von William Shakespeare um das Jahr 1600 geschrieben. Die erste Niederschrift existiert aus dem Jahr 1601. Shakespeare hat sich die Geschichte und die Welt nicht selber ausgedacht. Das Stück basiert auf einer Geschichte aus dem nordischen Sagenkreis. Die wurde erstmals im 12. Jahrhundert von einem Mönch namens Saxo Grammaticus aufgeschrieben und handelt vom dänischen Prinzen Amlet in dieser Fassung noch. Dort sind bereits die entscheidenden Figuren angelegt, die groben Handlungsstränge sind erkennbar, wie sie dann später auch bei Shakespeare im Stück ausgearbeitet sind. Und Hamlet konnte sich sozusagen diese Vorlage bedienen. Im Zentrum steht, wie gesagt, der dänische Prinz Hamlet. Das Stück spielt am Königshof in Helsingør und wir kommen in die Situation 2 Monate nach dem Tod des alten Königs, also Hamlets Vaters. Dessen Frau Gertrud, Hamlets Mutter, hat innerhalb kürzester Zeit den Bruder des verstorbenen Königs, Claudius, geheiratet, der damit zum Stiefvater von Hamlet wird. Die beiden versuchen im Staat ganz rapide ein neues Gefühl von Stabilität und Normalität zu etablieren. Und Hamlet, der stark um den Tod seines Vaters trauert, kann diesen Versuch des Scheins von Harmonie überhaupt nicht mittragen. Es kommt von Anfang an zu Konflikten. Als dann recht zu Beginn des Stücks der Geist Hamlet erscheint und ihm mitteilt, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern von seinem eigenen Bruder mit Gift im Ohr ermordet wurde, verschärft sich diese Abneigung von Hamlet gegenüber seinem Stiefvater und seiner Mutter natürlich dramatisch. Gertrud und Claudius spüren diese Abneigung von Hamlet gegen sie, gegen das ganze System am Hof, dass das auch mitträgt, diesen extrem schnellen Machtwechsel, und schmieden dann mit dem Berater Polonius eben den Plan, Hamlet durch seine Jugendfreunde Rosenkranz und Güldenstern richtig gehend überwachen zu lassen, um zu wissen, wo auch sein in ihren Augen überzogenes und unberechenbares Verhalten herrührt. Dieser Berater am Hof Polonius hat 2 Kinder, Laertes und Ophelia. Ophelia hat mit Hamlet zu Beginn des Stückes eine Liebesbeziehung und auch sie wird dann instrumentalisiert, um herauszufinden, wer das eigenartige Verhalten von Hamlet rührt. Dieses eigenartige Verhalten ist im Grunde ein gespielter Wahnsinn bei Hamlet, hinter dem er seine ganzen Überlegungen und Pläne bezüglich der Rache für seinen ermordeten Vater verschleiert. Angeekelt von dieser ganzen Falschheit am Hof und eben um seine Rachepläne durchsetzen zu können, isoliert er sich zunehmend, bricht auch mit Ophelia und hat bis zum Ende des Stückes nur noch eine einzige Vertrauensperson, seinen engen Freund Horatio. Dieser Rachewunsch verdichtet sich dann zu einer Gewaltspirale, die im Verlauf des Stückes nahezu jede Figur das Leben kostet. Und das Ende ist dann ein gigantisches Blutbad, in dem Horatio alleine zurückbleibt als einzig wirklich überlebende Figur. Hamlet ist ja wirklich so eines der bekanntesten Theaterstücke, hat eine riesige Aura. Es gibt zahllose Interpretationen, zahllose Deutungen auch der Figur. Was ist für euch der besondere Reiz dieses Stückes und wie seht ihr die Hamlet-Figur?
Ja, der Erwartungsdruck bei einem Hamlet ist schon immer groß, weil man jetzt, ich mache ja schon ein bisschen länger Theater als Jana und habe schon sehr, sehr viele Hamlets gesehen und bin daher, als ich die Anfrage kam, war ich erstmal super erfreut, dass man sich mit diesem großartigen Stoff beschäftigen darf. Und dennoch möchte man natürlich dann erstmal wieder eine ganz eigene Interpretation finden. Und als ich mich davon dann frei gemacht habe und auch Jana und ich dann angefangen haben, darüber zu reden, was uns interessiert an diesem Stoff, haben wir schon gemerkt, dass uns ganz besonders interessiert die Frage, was ist dieser Geist des Vaters und was ist dieser Fluch, der dahinter steht? Also diese Forderung des Vaters, dass es Rache geben muss. Also weil wir natürlich jetzt gerade in Zeiten vom Krieg in Europa, wir natürlich uns fragen, wie kann sowas gestoppt werden? Wie kann eine Kriegssituation oder dieses ewige Vergeltung-Denken, Rache-Denken, weiter in Zerstörung denken, wie das Stück endet ja wirklich im Desaster, dass alle tot sind. Und das hat natürlich viel mit der Geschichte dieser Familie zu tun, mit dem, was vorher war, genau wie auch in Russland und der Ukraine. Es hat ja sehr, sehr viel mit der Geschichte dieser beiden Länder zu tun. Und dass man einfach sich so sehr viel fragt, was ist Gewalt, wie entsteht die und warum hört die manchmal nicht auf? Und dieses Thema hat uns einfach sehr interessiert und auch wie, unter welchem Druck steht Hamlet, diese Rachespirale eigentlich weiterlaufen zu lassen und eben den Tod seines Vaters zu rächen und auch seine Ängste dabei, seine Unsicherheit, sein Zweifeln, ob das richtig ist, auch seine Unfähigkeit, dem Geist des Vaters zu genügen. Und daher haben wir uns dann auch ganz früh entschieden, mit Ian Fischer zusammenzuarbeiten als Geist des Vaters. Das ist ein Musiker und Sänger. Und seine Stimme und auch seine Art, wie er komponiert, hat für mich auch viel mit diesem Druck zu tun, den der Hamlet irgendwie ertragen muss und dem er sich auch dann am Ende nicht beugen kann.
Und nochmal speziell an der Figur des Hamlet finde ich wirklich ganz toll, dass der viele Texte hat, die sehr, sehr häufig ein Hadern mit der Welt beschreiben. Also du hast es ja gerade auch schon ganz schön beschrieben. Er legt sich einen vorgespielten Wahnsinn zu. Er sagt, er spielt jetzt verrückt, um auch so sein nicht mehr zurechnungsfähig zu werden. Und so. Und gleichzeitig stehen wirklich sehr, sehr schöne, tiefgreifende Beschreibungen von Themen wie Depression oder einer Müdigkeit zu leben in diesem Stück, die man eigentlich eins zu eins heute so schreiben könnte. Und das finde ich ganz toll, dass in diesem sehr archaischen Stoff, wo es ja wirklich um die Vererbung von Gewalt geht und um Rache und um Fluch, also ganz viele so für mich ja fast altertümliche, archaische Themen, sind immer wieder Texte drin, die ich als extrem nahbar und heutig empfinde.
Ich glaube, gerade weil jede Figur einem so nahe geht und man emotional sich so reindenken kann in die Figuren und auch die schwierigen, komplizierten Gedanken des Hamlets und die auch eben leicht depressiven Verstörungen vom Hamlet berühren einen einfach heute immer noch so. Und ich glaube, deswegen wird dieses Stück immer, immer gespielt werden und hat auch immer wieder was ganz, ganz Heutiges.
Hamlet ist ja wirklich in seinem Facettenreichtum und der Komplexität der Figur eine Paraderolle für jeden Schauspieler, für jede Schauspielerin. Wie habt ihr im Probenprozess die Figur gesehen und auch mit Philipp Henry Brehl an der gearbeitet?
Philipp ist ja wirklich ein ganz toller, sehr facettenreicher Schauspieler. Von daher ist er wirklich bereit dazu, diese Rolle wirklich großartig zu verkörpern. Er hat eine starke Körperlichkeit, also das prädestiniert ihn dann auch dafür, zum Beispiel am Ende in diesen Fechtszenen wirklich zu brillieren. Aber er ist auch sehr klug und kann die ja nicht immer einfache Shakespeare-Sprache sehr gut denken. Und wir haben mit ihm gemeinsam ganz viel über die Figur gesprochen und über seine Beweggründe. Und
ja, was so großartig bei Philipp ist, er hat sich eben sehr auf diese Rolle vorbereitet und hat sich eben mit der Sprache sehr vertraut gemacht und hat auch selber diesen Ehrgeiz, diese Monologe irgendwie immer wieder eine neue Tiefe zu geben, einen neuen Sinn zu suchen in den Texten, ihnen nochmal neu auf den Grund zu gehen. Und wenn man diese Bereitschaft als Schauspieler nicht mitbringt, kann man eigentlich kein Hamlet spielen. Und das macht er wirklich großartig, dass man das Gefühl hat, er will immer noch eins weiter gehen, eins tiefer gehen, eins noch mehr nachhorchen, noch mehr Seiten dieses Hamlets verstehen. Und ich glaube, das muss man wollen als Schauspieler, um diese Rolle zu ergründen oder auch nur ein bisschen von dieser Rolle zu greifen, weil ich glaube, ganz wird man sie nie greifen können. Aber ich finde, dass er auf einem ganz tollen Weg ist.
Du hast ja gerade das Thema Besetzung schon angesprochen. Es sind neben Schauspielerinnen und Schauspielern des Ensembles vom Tiroler Landestheater auch einige Gäste da vom Mozarteum Salzburg. Könnt ihr darüber einmal sprechen, wie es zu dieser Kooperation, zu der Zusammenarbeit gekommen ist?
Ja, ich leite das Thomas-Bernhard-Institut am Mozarteum. Das ist der Bereich Schauspiel und Regie und Applied Theater. Und wir hatten eben schon von Anfang an mit der Leitung dieses Hauses besprochen, dass wir gerne jetzt durch meine Kontakte ins Mozarteum, wir mit Studierenden vom Mozarteum zusammenarbeiten wollen und auch mit ehemaligen Studierenden, sodass wir, Jana ist ja auch ehemalige Studierende, du bist Jana, ehemalige Studierende. Und wir haben auch, der Ian Fischer unterrichtet auch am Mozarteum. Albert Valguni ist unser Sprecherzieher, der geholfen hat. Ulf Kirschhofer ist der Fechttrainer, der die Produktion begleitet hat. Und wir haben eben auf der Bühne haben wir drei Studierende, also die Joyce ist Horatio. Also wir haben uns entschieden, Horatio mit einer Frau zu besetzen, gerade weil wir es auch wichtig fanden, dass diese Utopie am Ende, dass sie eben sagte, ich breche mit dem Auftrag, dass ich diesen Fluch weitergebe. Also was Hamlet ja von ihr fordert, dass er sagt, bitte erzähl, was mir passiert ist, weil er Angst hat um sein auch um das Bild, was er in der Nachwelt hinterlassen soll. Und sie entscheidet sich bei uns auf der Bühne, dass sie eben damit bricht und auch wirklich entscheidet sich mit einem Text, den wir neu dazu gefunden haben, wirklich sich deutlich entscheidet zu sagen, sie möchte eben eine andere Welt oder träumt von einer anderen Welt. Und dann haben wir noch Tim, der eine Laerte spielt, der letztes Jahr seinen Abschluss gemacht hat, und Deborah, die Ophelia spielt, die vor 2 Jahren ihren Abschluss gemacht hat. Also es sind jedenfalls Menschen, die dem Mozarteum verbunden sind, aber die auch Lust hatten eben auf diese Kooperation mit den SchauspielerInnen hier vom Haus.
Es gibt ja noch eine besetzungstechnische Besonderheit. Ihr habt die vorhin schon mal kurz angesprochen. Der Geist wird von einem Musiker, von Ian Fischer, gespielt. Das heißt, Musik ist an diesem Abend auch ein großes Thema. Könnt ihr da schon mal ein bisschen drüber erzählen, was da das Publikum erwarten wird?
Man kann einfach bei YouTube sich Ian Fischer anhören. Er ist wirklich ein bekannter Musiker, der einfach eine ganz besondere Stimme hat, aus Amerika kommt und auch mit Shakespeare sehr, sehr stark verbunden ist und sich auch mit Shakespeare extrem auseinandergesetzt hat. Und der mit Texten von dem Geist des Vaters, aber auch Texte, die er aus den Texten von Hamlet entwickelt hat, versucht, diesem Geist eine Kraft auf der Bühne zu geben und diesem Wunsch nach Rache und diesem Wunsch auch, dass Hamlet in die Gänge kommt, also der auch den Hamlet in einem Fort pusht, unabhängig eigentlich von dem, was der Hamlet eigentlich bräuchte. Also man merkt, dass der eigentlich vorbei am Hamlet arbeitet, nicht sieht, dass der Hamlet eigentlich überhaupt nicht derjenige ist, der vielleicht diese Rache so weiterführen möchte und kann. Ich glaube, Horatio versteht der Hamlet 10-mal besser.
Ja, der Ian Fischer hat einfach wirklich eine ganz tolle Soundästhetik geschafft, ohne die anderen Komponenten des Abends klein machen zu wollen. Allein dafür lohnt es sich schon zu kommen. Und das ist wirklich nur ein kleiner Teil des Universums, was da alle Beteiligten geschaffen haben. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde auch das Mittel, dass der Geist über Musik spricht, ist einfach sehr besonders und löst viele Fragen, die man sonst an die Inszenierung natürlich vorher hat in der Konzeption, sehr schön auf.
Ja, und wir haben auch versucht, eben diesen Geist ja mit dem Totengräber zu verbinden. Also der Totengräber, der sich eigentlich freut über die weiteren Toten, weil er eigentlich davon lebt, dass immer mehr Leute sterben und eben auch sagt, dass sie sich selbst zerstören, weil er eben nicht nur auf den natürlichen Tod der Menschen wartet, sondern gerade auf die Selbstzerstörung, die Zerstörung des, ja, durch Krieg und Gewalt. Und da arbeiten eben der Ian Fischer und der Totengräber Jan sehr gut zusammen.
Es gibt ja noch eine weitere ganz zentrale Figur im Stück, Ophelia, mit der Hamlet eine Liebesbeziehung hat und mit der er dann im Verlauf des Stückes bricht. Ihr Vater Polonius wird ja auch von Hamlet ermordet. Unter dem Druck all dieser Erlebnisse kommt es bei Ophelia dann zu einem Selbstmord. Der ist in der Literatur und kunstgeschichtlich extrem verklärt worden. Das ist heutzutage vom Frauenbild natürlich überhaupt nicht mehr heutig. Wie ist euer Umgang da mit der Figur und diesem besonderen Moment im Stück?
Also die Ophelia, so wie sie im Originaltext steht von Shakespeare, empfinde ich, kann man heute so nicht mehr zeigen. Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Wir haben dann aber trotzdem oder gerade deswegen sehr viel darüber nachgedacht, was das bedeutet hat, eine Frau, eine junge Frau zu sein in diesem System, was da dargestellt wird und was wir auch darstellen wollen. Was es bedeutet, eine sowohl die große Liebe als auch die wichtigsten Teile der Familie zu verlieren und dann, was das für eine Entscheidung ist, sich das eigene Leben zu nehmen. Also das sind für uns schon auch zentrale Themen, aber unser Umgang mit diesem Selbstmord sollte eben das Gegenteil von dem sein, wie es da bei Shakespeare geschrieben wird, eben diese sehr sanfte, aus dem Leben gleiten, das fast poetische Überhöhen eines Suizids in Richtung Verschwinden, sondern wir wollen, dass sie mit der Tat, die sie dann an sich selbst begeht, auch ein Zeichen setzt.
Es ist ja nicht nur zur Shakespeare-Zeit, sondern auch später und besonders gerne in der Oper werden Frauen gerne gezeigt, wie sie wahnsinnig werden und dann langsam verschwinden oder gehen oder sich selbst zugrunde richten, manchmal dann auch noch geopfert werden. Und ich glaube, das ist natürlich auch aus einer Männersicht geschrieben und auch aus einer anderen Zeit geschrieben. Und vielleicht würde es man auch aus der alten Zeit es verstehen, aber heute, glaube ich, würden sich Frauen im Zuschauerraum auch gar nicht wiederfinden in dieser Haltung. Und daher eben haben wir versucht, diesen Suizid, der eine eigene Entscheidung der Ophelia ist, einfach eine andere Stärke zu geben. Und das macht sie nicht minder zum Opfer eines Systems, aber es ist ihre Entscheidung und es ist nicht, dass sie sang- und klanglos einfach nur im Wasser poetisch verschwindet, was natürlich auch, finde ich, einem Suizid überhaupt nicht gerecht wird.
Hamlet ist ja auch ein Stück der unterschiedlichen Generationen. Also es gibt die Riege der Väter, des Onkels, der Mutter, die dann der jungen Generation gegenübersteht. Hamlet, Laertes, Ophelia, Horatio. Jana, du bist ja selber Teil von der heutigen jungen Generation. Was sind denn da auch von den Themen, die man sozusagen jetzt aus unserem Blickwinkel, aus unserer Zeit damit zusammenbringen kann, die Parallelen, die zwischen der heutigen jungen Generation liegen und die auch in den jungen Figuren im Stück angelegt sind?
Also ich hoffe, ich bin noch etwas Teil der jungen Generation. Ich bin ja doch schon auch über 30, aber was für mich sehr ein interessanter Zugriff ist, den wir jetzt auch gemeinsam gewählt haben, ist tatsächlich diesen Generationenkonflikt nochmal zu verstärken in dem Sinne von, dass wir der Figur der Horatio einen neuen Schluss gegeben haben. Also in der Shakespeare-Dramaturgie endet das tatsächlich mit dem Tod fast aller Figuren, bis auf Horatio. Und Horatio kriegt dann den Auftrag von Hamlet, nochmal zu erzählen von den ganzen Vorkommnissen und quasi auch eben dieses Erbe der Gewalt in die Welt hineinzutragen und davon zu berichten. Und bei uns entscheidet sich dann Horatio zu einem anderen Weg. Und ich habe das Gefühl, dass in meiner Generation und noch viel mehr in der Generation unter mir es, wie soll ich sagen, eine wirkliche große Kraft gibt, mit gewissen Dingen, die wir vererbt bekommen haben, anders umzugehen. Also mit transgenerationellen Traumata zum Beispiel zu brechen und ein neues Miteinander zu versuchen oder auch mit der Klimakrise nochmal neu umzugehen und zu sagen, so hey, wir stehen jetzt hier wirklich an einem Wendepunkt und wir müssen uns unsere Koordinaten neu aufstellen und wir müssen ein neues Denken hervorbringen, das nicht immer nur geprägt ist von Alternativlosigkeit, sondern von neuen Utopien und von neuen Gedanken. Da fühle ich mich manchmal etwas fast schon kitschig positiv, aber ich habe eine große Hoffnung, nicht nur in meine Generation, sondern auch in die unter mir, weil ich die als extrem stark und positiv empfinde.
Ja, Jana, du hast ja schon die archaische Ebene beschrieben, die so ein bisschen durchwebt ist mit einer großen Heutigkeit im Stück. Kannst du darauf noch mal näher eingehen, wie das in der Inszenierung auch erlebbar sein wird?
Ja, einen großen Teil dazu trägt das Kostümbild von Stefanie Seitz bei. Sie hat nämlich auch im Kostüm zwei Welten geschaffen. Die eine Welt ist wirklich eine archaische Welt im Sinne von Shakespeare-Zeit. Sie hat Kostüme geschaffen, die in sehr dunklen Farbtönen gehalten Shakespeare-Zeit zitieren. Also es sind nicht komplett historische Kostüme, sondern wir haben da wirklich einen sehr feinen Weg gefunden, Zitate aus dieser historischen Zeit in die Kostüme zu verweben. Die steht stark im Zusammenhang mit dem Geist, mit dem Fluch, mit den Rachegedanken. Und in einer zweiten Ebene können sich dann die SchauspielerInnen Teile dieser Kostüme ausziehen und haben sehr heutige Kostüme an, die auch sehr fein auf die Figuren abgestimmt sind und wo man die gut erkennen kann, die aber farbenfroher sind und die mehr in der Jetztzeit ihren Platz finden. Und so kann man sehr gut auch dann beim Zugucken die zwei Welten, so sie sich denn voneinander trennen lassen, getrennt beobachten. Und die verweben sich aber natürlich immer wieder ineinander.
Ja, und auch das Bühnenbild hat auch die Stefanie gemacht. ganz eigenwillige Ästhetik. Man soll ja nicht mal schon vorher alles erzählen, aber es ist auf jeden Fall ein Bühnenbild, was, finde ich, gerade am Ende sehr spektakulär ist und einfach doch ganz viele an diese Shakespeare-Einfachheit erinnert. Nämlich, dass Shakespeare immer sagt, man braucht eigentlich nur eine Fläche und zwei Seiten, wo die Figuren kommen, und das ist es. Und ich glaube, dem ist sie irgendwie auch, es unterstützt sehr die Inszenierung, diese Art, wie sie diese Fläche gebaut hat und wie wir damit umgehen. Aber sie ist auch ästhetisch, finde ich, funktioniert sie in dem großen Haus des Theaters ganz, 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 ganz toll. Und ich glaube, es liegt auch, dass wir eine technische Mannschaft haben, die auch bereit sind, das alles mitzugehen und die also ganz wunderbar mit uns zusammenarbeiten, und auch einen tollen Lightdesigner, der David, der großartiges Licht gemacht hat. Also ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Teamarbeit, die wir hier am Haus erlebt haben.
Also das Publikum erwartet neben Fechtkämpfen, neben dem Geist, neben der Schauspieltruppe, die ja auch im Stück nochmal auftreten wird, also alles Elemente vom elisabethanischen Zaubertheater, die Shakespeare dann seine Dramaturgie eingebaut hat, einen super facettenreichen, philosophischen, spielerischen und
emotionalen
Abend. Die Premiere wird am 14. Jänner sein. Und die Vorstellungen reichen dann bis in den April. Zu denen laden wir Sie ganz herzlich ein. Und jetzt möchte ich mich noch herzlich bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Jana und Amelie, dass ihr heute hier wart.
Und wir freuen uns, wenn Sie sich die Vorstellung anschauen.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.